das Predigtthema. Und in der Luther-Übersetzung ist dieser Abschnitt überschrieben mit diesem, ja, die christliche Haustafel. Das ist etwas, was, wie gesagt, Luther jetzt diesen Abschnitt als Übersetzung um drüber gegeben hat. Und bei dem Begriff Haustafel ist mir dann, ja, habe ich tatsächlich im ersten Moment so an so eine Tischtafel gedacht, wo es natürlich immer einen gibt, der vor Kopf am Tisch sitzt, der sozusagen derjenige ist, der dort hockt und das Sagen haben soll, das Oberhaupt ist, in so einer Tischtafel. Gut, bei uns zu Hause sitzt meine Tochter Emily da, unsere Tochter Emily da, was das jetzt zu sagen hat. Na gut, okay. Wir schauen mal weiter. Genau. Der Abschnitt beginnt mit dem Vers, ordnet euch einander unter. Oder beziehungsweise, genau, das ist der erste Vers, 5 Vers 21, genau. Ordnet euch einander unter, aus Achtung vor Christus, breitwillig einander unter. So steht es in der Neues Leben Übersetzung. Ich habe jetzt die gewählt als Übersetzung, weil ich das eigentlich am aussagekräftigsten fand. Wenn man so von dem Thema einander Unterordnung oder Unterordnung spricht, dann fällt mir auf oder ist mir aufgefallen, dass dieser Begriff für uns in der Regel irgendwie negativ besetzt ist. Erstmal etwas auslöst, so ein innerliches Zucken, dass wir das nicht so ohne weiteres unterstreichen, wenn es dort steht, ordnet euch einander unter oder überhaupt jemandem unterordnen. Deshalb habe ich gedacht, vorab vielleicht einmal ein paar Gedanken, bevor wir dann in die einzelnen Bereiche einsteigen, über dieses Thema Unterordnung. Müsste jetzt die nächste Folie sein. Ah ja, genau. Nee, da sieht man erst nochmal die Übersicht über diesen kompletten Abstand. Also es ist unterteilt letztendlich dann in drei Bereiche. Einmal geht es um die Ehefrauen und die Männer. Dann um die Kinder, die sich ihren Eltern unterordnen sollen. Und zum Schluss schreibt er von den Sklaven, die sich ihren irdischen Herren unterordnen sollen. Genau, eine Folie weiter. Genau, das ist das Thema, was ich gemeint habe, so ein paar grundsätzliche Gedanken zum Thema Unterordnung. Also Unterordnung erstmal ist prinzipiell ein Prinzip Gottes. Es wird ja immer so ein bisschen auch an Paulus vor allen Dingen herangetragen, dass Paulus so jemand war, der irgendwie als Frauenfeind oder irgendwie so hingestellt worden ist, der sich halt auch viele Dinge irgendwie da so überlegt hat, ist aber hier in dem Fall nicht der Fall. Dieses Prinzip dieser Unterordnung oder auch später, wenn es dann um die Frau geht oder um die Kinder und so weiter, sind alles Dinge, die von Gott kommen. Und überhaupt muss ja auch unser Maßstab an die Bibel heranzugehen, nicht der sein zu sagen, wer hat denn was geschrieben, sondern wir gehen ja an die Bibel heran, dass alles, was wir dort lesen, von Gott kommt, von Gott inspiriert ist und nichts ist, was sich Paulus oder wer auch immer an dem Moment ausgedacht hat. Einen ganz wichtigen Punkt finde ich bei dem Thema Unterordnung, das werden wir dann später im Bibeltext auch nochmal sehen, ist, dass Unterordnung nichts damit zu tun hat, dass es darum geht, dass eine Person mehr wert wäre als die andere Person. Es geht eben nicht darum, dass Paulus hier zum Beispiel schreiben würde, die Frauen sollen sich den Männern unterordnen, weil die Männer mehr wert sind als die Frauen. Oder anders auch für die Kinder. Kinder, die ihren Eltern gehorchen sollen, weil die Kinder jetzt auf einmal weniger wert wären als die Eltern. Nein, es hat nichts mit einer Wertigkeit zu tun, sondern es ist einfach ein Prinzip, wie unser Leben funktionieren soll, wie Gesellschaften letztendlich auch funktionieren. Aber die Wertigkeit einer Person hängt nicht davon ab. Der dritte Punkt, wenn wir dann später auch noch mal ein bisschen vertiefen, aber so grundsätzlich mal, Unterordnung hat für mich nichts damit zu tun, dass die unterordnende Person jetzt plötzlich alles aufgeben müsste und sagen müsste, ich darf gar keinen eigenen Willen mehr haben, ich habe keinerlei eigene Freiheit oder ich, vielleicht auch positiv, kann meine eigene Verantwortung dann auch abgeben. Nein. Und das ist vielleicht immer so ein bisschen auch so ein Punkt, warum unser Bild von einer Unterordnung so negativ geprägt ist. Weil das vielleicht Punkte sind, die wir erlebt haben, vielleicht selber, die wir aber auch irgendwie so kennen, die unser Bild irgendwie immer prägen, dass wir immer das Gefühl haben, wenn es ums Thema Unterordnung geht, geht es darum, dass irgendjemand Macht über den anderen haben sollte. Darum geht, dass einer den anderen versucht, irgendwie zu unterdrücken. Einer versucht, dem anderen den Willen, seinen eigenen Willen, egal gegen was auch immer, gegen welche Widerstände oder gegen was auch immer, durchzusetzen. Aber das ist nicht das, was ich aus dem Bibeltext heute Morgen herauslese. Sondern Unterordnung bedeutet, das werden wir dann später auch noch genauer sehen, den anderen achten und respektieren. Und ganz wichtig, Unterordnung betrifft aus meiner Sicht niemals nur einen, sondern es sind beide. Beide haben sozusagen ihren Part in diesem Prinzip. Beide haben ihre Rolle, ihre Rechte, aber auch ihre Pflichten. Und was ich auch noch als Grundsatz finde, dass ein Unterordnung seine Grenzen in einem sündigen Verhalten des anderen hat. Was meine ich damit? Wenn wir später sozusagen schauen, wenn es um Sklaven und Herren geht, im heutigen Kontext würde man sagen Arbeitnehmer und Arbeitgeber zum Beispiel, dann kann es ja nicht sein, dass ich einfach sozusagen mich unterordne und etwas tue, wo mein Arbeitgeber zum Beispiel von mir verlangt, dass es offensichtlich eine Straftat ist oder ein sündiges Verhalten oder dass ich für irgendeinen, egal ob es jetzt mein Ehepartner ist, lügen sollte oder dass ich von meinen Kindern zum Beispiel verlangen würde, hey, begeht mal einen Diebstahl für mich in Anführungszeichen oder was auch immer. Alles so Sachen, wo es darum geht, dass es um offensichtlich sündiges Verhalten geht. Dann hat dieses, aus meiner oder aus dem, wie ich es auch aus dem Bibeltext herauslese, nichts mehr damit zu tun, dass es hier um ein Unterordnen geht. Ja, wie schon gesagt, wir haben unsere Schwierigkeiten. Ganz viele Menschen haben so diese Schwierigkeiten mit diesem Begriff der Unterordnung, da halt eben sehr, sehr negativ oftmals geprägt ist. Und was ich dann so erlebe, ist, dass dieses grundsätzliche Prinzip der Unterordnung in Frage gestellt wird. Dass man der Meinung ist, es braucht eigentlich keine Unterordnung mehr. Etwas, was in unserer heutigen Gesellschaft als überholt gilt. Das ist das, was die Gesellschaft ja auch irgendwo immer frei vorgibt. Jeder will maximale Freiheit, jeder will maximale Selbstverwirklichung, jeder will irgendwie sich ausleben dürfen, aber bloß nicht irgendjemandem sozusagen untergeordnet sein. Unterordnung soll irgendwie, ja, es ist zwar irgendwie da, weil es zu unserer Gesellschaft dazugehört, aber eigentlich sagt unsere Gesellschaft, ordne dich nicht unter, versuch dagegen anzukämpfen. Es führt ja teilweise sogar so weit, dass manche versuchen auch gegen den Staat vorzugehen, weil sie sagen, der Staat, der macht uns was vor, der unterdrückt uns, wir wollen uns nirgendwo unterordnen. Und von dem her ist es irgendwie, ja, in unserer Gesellschaft ein Begriff, den wir nicht gerne hören. Umso wichtiger finde ich, dass wir uns das heute Morgen im Bibeltext eben anschauen, um was es da genau geht, was Paulus jetzt genau damit meint, wenn er davon schreibt, dass wir uns einander unterordnen sollen und wie das sich in den einzelnen Bereichen dann genau auswirkt und was das bedeutet. Den Vers 21 kann man demnach als eine Art Überschrift über diesen ganzen Abschnitt sehen. Ordnet euch einander aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig unter. Chronologisch reiht sich dieser Vers im fünften Kapitel des Epheserbriefs ein. Wenn ihr euch zurückerinnert an, das war das Predigtthema vom letzten Mal, ist der Epheser 5 damit, ja, beginnt damit, dass Paulus schreibt, was es eigentlich bedeutet, wenn sich Menschen bekehren und wie dieses Leben, wie es in der Lutherbibel dann auch heißt, Leben im Licht, wie das ausschauen soll, was das eigentlich für den Einzelnen bedeutet, welche Früchte dann auch aus diesem Glauben hervorgehen sollen. Und demnach ist es eigentlich folgerichtig, dass hier sozusagen Paulus dann jetzt auf diese drei zentralen Bereiche unseres Lebens, nämlich unsere Ehen, unsere Familien und unsere Arbeit eingeht und sagt, was heißt es eigentlich für euch? Wie soll das dann ausschauen? Wie sollt ihr eure Ehen führen? Wie sollt ihr eure Familien führen? Und wie sollt ihr euch in eurer Arbeit verhalten? Beginnen tut er den Abschnitt dann ab Vers 22. Jetzt sollen wir weitermachen. Genau. Mit der Ehe. Unterordnung in der Ehe. Eben, das ist das Kapitel 5 bis zum Ende, vom Vers 22 bis zum 33. Und ich habe jetzt da auch wieder, nur damit es da keine Verwirrung gibt, die Neues Leben Übersetzung genommen, weil ich die eben halt an der Stelle, ja, für mich persönlich am sympathischsten fand. Ihr Ehefrauen sollt euch euren Männern unterordnen, so wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt seiner Frau, wie Christus das Haupt seines Leibes der Gemeinde ist, für die er sein Leben gab, um sie zu retten. So wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, sollt ihr Ehefrauen euch auch euren Männern in allem unterordnen. Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld, ganz ihm gehört, reingewaschen und durch die Taufe und Gottes Wort. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Genau, eins weiter noch. Genauso müssen auch die Ehemänner ihre Frauen lieben, wie sie ihren eigenen Körper lieben. Denn ein Mann liebt auch sich selbst, wenn er seine Frau liebt. Niemand hasst doch seinen eigenen Körper, sondern sorgt liebevoll für ihn, wie auch Christus für sein Leib, also für die Gemeinde sorgt. Und wir gehören zu seinem Leib. In der Schrift heißt es, deshalb wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden und die beiden werden zu einer Einheit. Das ist ein großes Geheimnis. Ich aber deute es als ein Bild für die Einheit von Christus und der Gemeinde. Deshalb sage ich noch einmal, dass jeder Ehemann seine Frau so lieben soll, wie er sich selbst liebt und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Paulus beginnt eben diese letzten Verse im 5. Kapitel mit der Ehe. Er wendet sich zunächst an die Frauen, die sich in Männern unterordnen sollen, so wie sie sich Jesus unterordnen. Und Paulus nimmt von Anfang an dieses Bild von Jesus mit auf, in dieses, wie eine Ehe gelingen soll, wie wir unsere Ehe führen sollen, ist von Anfang an Jesus mit drin. Also dieser Vergleich, der immer wieder ja kommt, Jesus und die Gemeinde und wir in unseren Ehen. Jesus und seine Gemeinde, das ist ja das Bild, was in Epheser 2, wo es damit anfängt, wo es eben darum ging, was er ja auch gesagt hat, dass Jesus sich für seine Gemeinde, mit seiner Gemeinde ist alle Gläubigen dann in der Stelle gemeint, geopfert hat. Ja, ohne das, das haben wir im Epheser 2 gelesen, gäbe es eben ja für uns gar nicht diese Möglichkeit. Die Gemeinde wird in der Bibel als die Braut Gottes beschrieben und Jesus als das Haupt dieser Gemeinde, als der Bräutigam eben von seiner Braut, von der Gemeinde. Und dieses Bild überträgt jetzt Paulus hier an der Stelle eben auf die Ehe. Man sagt, genauso wie Jesus das Haupt der Gemeinde ist, ist der Mann sozusagen das Haupt der Frau. Und die Frau seine Braut, wie die Gemeinde die Braut von Jesus ist. Was heißt es genau? Wenn Paulus hier sozusagen schreibt, die Frau wird von Paulus aufgefordert, sich ihrem Mann genauso unterzuordnen wie Christus. Eine Unterordnung zu Christus, was heißt es? Wenn wir uns Christus unterordnen, wenn wir zu seiner Gemeinde gehören, dann heißt es doch, dass wir Christus eben genau als das akzeptieren, als dass er eingesetzt worden ist von Gott, nämlich als Haupt der Gemeinde. Wir stellen das ja nicht in Frage. Keiner von uns würde das in Frage stellen, würde sagen, okay, warum ist denn Jesus jetzt das Haupt der Gemeinde? Das ist für uns außer Frage, weil Gott es eben auch genauso angeordnet hat und gesagt, okay, ich schicke meinen Sohn auf die Welt. Jesus ist für uns diesen Weg gegangen und hat sich dadurch sozusagen als Haupt der Gemeinde gesetzt. Und diesen Anspruch zu übertragen heißt doch auch, dass es einfach vollkommen klar ist, auch wie es hier Gott schreibt, Paulus schreibt. Genau das gleiche Prinzip und genau darum geht es zu sagen, wir, in dem Falle schreibt er es hier an die Frauen, die halt eben anerkennen sollen, dass der Mann das Haupt ist in der Ehe. Keiner von uns, wie gesagt, zweifelt es an. Keiner von uns würde diese Autorität von Jesus in Frage stellen. Wir alle folgen letztendlich Jesus freiwillig nach. Wir orientieren uns an ihm, weil wir wissen, dass unser Leben dadurch besser gelingen kann, weil wir ihn als Vorbild, als Maßstab haben, weil unser Leben durch ein klares Ziel bekommt und weil wir wissen, dass Jesus uns so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für uns gab. Wenn das der Maßstab ist für die Frauen, dann heißt es doch, eins zurück nochmal, eine Folie zurück, genau. Genau das ist eigentlich nochmal zusammengefasst. Wenn ich es übertrage, heißt es für die Frau das gleiche Prinzip. Mann als Haupt der Ehe, als Haupt der Familie dann sogar letztendlich. Und es geht darum, das zu respektieren. Und sie soll sich an ihrem Mann orientieren, ihm folgen, wie sie es Jesus tut. Und er wiederum, was heißt das für einen Mann wiederum? Er muss natürlich irgendwo auch diese Rolle dann auch ausfüllen. Machen wir da mal die Folie weiter. Das heißt, der Mann wird aber dann auch gleichzeitig mit hier ins Boot genommen. Wäre jetzt diese ganze Geschichte nur so gewesen, dass Paulus geschrieben hätte, naja, ihr Frauen, ordnet euch euer Mann unter, respektiert ihn, achtet ihn, folgt dem nach, was er sagt, orientiert euch an ihm, dann wäre es ein Stück weit unfair. Und dann wäre es auch irgendwie so, dass man sagt, das ist eine einseitige Geschichte, die nicht funktionieren kann. Aber was Paulus hier schreibt, ist, dass der Mann eben genauso mit im Boot ist. Die Forderungen an die Frau, sich dem Mann zu unterzuordnen, aber für den Mann gleichzeitig auch eine Pflicht und die nicht weniger bedeutet, als dass er seine Frau genauso lieben soll, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wenn wir uns das richtig überlegen, was heißt denn das? Jesus hat letztendlich sein Leben gelassen für die Gemeinde. Wir haben es im Epheser 2 sozusagen gelesen. Ohne dass Jesus für uns gestorben wäre, hätten wir gar keinen Zugang, wären wir nicht heute Morgen hier, könnten wir nicht zu seiner Gemeinde der Gläubigen gehören. Das ist die Liebe von Jesus. Und wir Männer sollen die gleiche Liebe haben. Ziemliche Herausforderung. Jesus selbst hat aus Liebe sozusagen sein Leben gelassen. Er hat sich wiederum auch aus Liebe dem untergeordnet unter dem Willen vom Vater, von Gott. Er ist diesen Weg gegangen, auch aus einer Unterordnung. Das heißt, er hat sich als Haupt der Gemeinde gesetzt, aber gleichzeitig auch untergeordnet. Gleichzeitig auch als Diener der Gemeinde gemacht. Wenn wir uns jetzt überlegen, wer hat denn nun hier welchen Part? Welcher Part ist der schwierigere? Dann könnte man wahrscheinlich irgendwie tatsächlich sich trefflich streiten. Ist es nur schwieriger für eine Frau sozusagen, den Mann sich unterzuordnen, ihn zu achten, zu respektieren, ihm zu folgen? Oder ist es für einen Mann schwieriger, diese gleiche Liebe von Jesus seiner Frau entgegenzubringen? Ja, das ist letztendlich für beide eine große Herausforderung. Das heißt, in dem liegt auch eine große Verantwortung für den Mann. Weil es heißt letztendlich auch, dass der Mann als Haupt der Ehe, der Frau, als Haupt der Familie und als die Aufforderung von Paulus, genauso die Frau zu lieben wie Jesus, heißt auch, dass er sozusagen auch diese Verantwortung hat, auch diesen Kurs auch vorzugeben, sich selber letztendlich auch wieder an Jesus zu orientieren. Das ist die Aufforderung. Und zu schauen, wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Wie hat Jesus eigentlich, ja, wie liebt Jesus seine Gemeinde? Was bedeutet das? Bedeutet auch, er dient der Gemeinde. Er sorgt für seine Gemeinde. Er will Kommunikation mit seiner Gemeinde. Er hört auf das, was uns bewegt. Er ist da für uns. Und ich denke, das sind dann letztendlich auch die Anforderungen an die Männer. Paulus beschreibt es dann noch weiter, dass er sagt, dass der Mann seine Frau so sehr lieben soll wie seinen eigenen Körper. Jeder ernährt und pflegt seinen Körper, achtet auf sich und seinen Körper. Und so soll es auch mit der Frau dann sein. Auch um die soll sich der Mann kümmern. Genauso wie er für sich selber sorgt, für seinen eigenen Körper, soll er sich auch um das, was die Frau braucht, sorgen und kümmern, auf sie achten, wie um sich selbst. Hier nennt dann Paulus letztendlich auch wieder das Bild von der, eben was ich schon gesagt habe, von Jesus und seiner Gemeinde, weil Jesus sich auch um seine Gemeinde sorgt. Sie ist seine geliebte Braut, für die er alles tut. Er versorgt sie, will Beziehung zu ihr, will hören, was sie braucht, will mit ihr in Verbindung stehen. Und so soll es dann letztendlich auch zwischen der Ehe, zwischen Mann und Frau sein. Und dieser Vers 33, genau, der fasst es nochmal zusammen. Deshalb sage ich es noch einmal, so schreibt es Paulus hier, dass jeder Ehemann seiner Frau so sehr lieben soll, wie er sich selbst liebt, und dass die Ehefrau ihren Mann achten und respektieren soll. Das ist diese Unterordnung, von der Paulus hier schreibt. Und ich habe es unten so flapsig, in Anführungszeichen flapsig hingeschrieben, mit nicht mehr und nicht weniger. Aber ich glaube, es ist eigentlich mehr, weil es eigentlich genau, glaube ich, genau diese Riesenherausforderung ist. Weil, wenn ich meine Frau so sehr liebe, wie Jesus seine Gemeinde, dann, ja, was heißt das? Das heißt, dass meine Frau dann auch genauso mich achten und respektieren würde, mir freiwillig sozusagen sich unterordnen würde, weil sie wüsste, dass ich letztendlich das Beste will. Und es würde auch heißen, dass ich meiner Frau eben nicht irgendwie unterdrücken müsste, dass ich meiner Frau nicht irgendwie sagen muss, hey, ich bin derjenige, der hier das Sagen hat und du machst es bitte einfach so, sondern ich würde auch, ja, genauso sie achten, genauso sie respektieren, ihr eben ihre Freiheiten lassen, sie mit einbeziehen, schauen, was sie benötigt, auf sie eingehen. Und das rückt dann dieses Thema mit der Unterordnung wieder in ein anderes Licht. Nicht so, wie wir es ja vielleicht an vielen Stellen immer wieder auch erleben oder wie es auch immer wieder mitbekommen. Machen wir weiter mit dem Nächsten. Genau. Nächste ist dann die Kinder und ihre Eltern. Sind in dem Falle nur 4 Verse. Ihr Kinder sollt euren Eltern gehorchen, weil ihr dem Herrn gehört, denn so handelt ihr richtig. Ihr sollt Vater und Mutter ehren. Das ist das erste der Gebote, an das eine Zusage Gottes geknüpft ist. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut gehen und du wirst ein langes Leben haben. Und ihr Väter, seid nicht ungerecht gegen eure Kinder, erzieht sie vielmehr mit Disziplin und zeigt ihnen den richtigen Weg, so wie es Christus entspricht. Letztendlich geht Paulus jetzt zurück auf das 4. Gebot, Das vierte Gebot, was ja eben heißt, ihr sollt Vater und Mutter ehren. Also auch nichts, was Paulus jetzt irgendwie da so reingeschrieben hat, weil er der Meinung ist, sondern etwas, was ja schon sehr lange zurückgeht, bis ins zweite Buch Mose eben, wo die Gebote beschrieben werden. Und auch das, was er dann weiterschreibt, steht auch im zweiten Buch Mose. Wenn du deinen Vater und deine Mutter ehrst, wird es dir gut ergehen und du wirst ein langes Leben haben. Das ist letztendlich auch ein Zitat aus dem zweiten Buch Mose. Der Punkt für mich ist, dass dieses Prinzip, von dem Gott hier schreibt, mit der Ehe, mit den Kindern und später dann jetzt auch zum Schluss noch mit den Arbeitnehmern und Arbeitgebern, grundsätzlich ein sehr, sehr wichtiges Prinzip ist. Weil wenn man sich den Umkehrschluss überlegt, wenn es so etwas nicht gäbe, egal jetzt, ob in der Gesellschaft, in den Ehen, in den Familien oder auch auf der Arbeit, wenn es nicht ein Prinzip geben würde, dass einer sozusagen da ist, der das Haupt ist, der da auch den Kurs vorgibt, der die Richtung vorgibt, der auch Entscheidungen trifft und sagt, das machen wir jetzt so, dann würde das heißen, dass wir Chaos hätten. Es braucht in unserer Gesellschaft Strukturen. Es braucht das Prinzip der Unterordnung. Und es ist sogar so, das ist mir dann aufgefallen bei der Predigt, wenn man sich das überlegt, im Alten Testament war es so, dass das Volk sogar selber irgendwann an Gott herangetreten ist und gesagt hat, wir wollen als Volk jetzt einen König haben. Einen König, einen weltlichen König. Das heißt, es ist eben irgendwo in uns auch tief verankert, dass wir dieses Prinzip brauchen, einer Ordnung und einer Unterordnung. Und gerade bei den Kindern, finde ich, ist es dann halt wieder, ja, wenn wir uns das veranschaulichen, sehr, sehr wichtig, weil Kinder brauchen das. Kinder brauchen eine Art von Erziehung, sie brauchen eine Art von Orientierung, sie brauchen jemanden, der ihnen sagt, was sie sozusagen tun und lassen sollen. Und die Aufforderung hier von Paulus ist, dass die Kinder eben das bei ihren Eltern machen sollen, dass sie dem, was die Eltern sagen, gehorchen sollen und ihnen nachfolgen sollen. Sie achten und respektieren sollen, da steckt es auch wieder drinnen. Und an die Eltern, hier in dem Fall hat es an die Väter geschrieben. Nochmal zurück. Ja, okay, lass mal genau. Erstens genau, es entspricht Gottes Willen. Das habe ich aber auch schon gesagt. Also Gott sozusagen hat es gesagt in seinem Gebot, dass die Kinder, die Eltern, den Eltern gehorchen sollen, sie respektieren, sie achten sollen. Was er auch noch schreibt, genau, ist das, dass er sagt, es sollte doch eigentlich auch im eigenen Interesse dieser Kinder liegen. Weil er schreibt ja weiter vorne, dieses Zitat eben aus 2. Buch Mose, wo er sagt, wenn die Eltern das machen, ist es mit dem verknüpft, was Gott sozusagen als Zusage gegeben hat. Und es ist damit verknüpft, dass die Kinder sozusagen gut aufwachsen und wie es dort steht, ein langes Leben haben. Also letztendlich geht es darum, aus meiner Sicht, dass es natürlich die Dinge, die wir den Kindern beibringen, ja dazu führen sollen, dass die Kinder ein gutes Leben führen können. Dass sie wissen, was gut und böse ist. Dass wir sie erziehen dahingehend. Aber sie müssen natürlich ein Stück weit da einfach auch auf uns hören und dem gehorchen, was wir sagen. Und an die Eltern, in dem Falle hat er es geschrieben an die Väter, aber ich würde es übertragen auf die Eltern, die Aufforderung, die Kinder so zu erziehen, wie es auch wiederum dem Willen Gottes entspricht, so zu erziehen, wie es auch wiederum wir aus der Bibel herauslesen, wie wir unser eigenes Leben, also eigentlich in einem christlichen Sinne zu erziehen. Und das ist wiederum der Part, wo wir dann herausgefordert sind, den Kindern das auch wirklich vorzuleben. Das Beste für die Kinder zu wollen, den Kindern das vorzugeben, vorzuleben auch, was es heißt, ein Christ zu sein. Genau, und jetzt machen wir noch eins weiter. Der letzte Punkt, überschrieben in dem Abschnitt eben mit Sklaven und Herren. Ihr Sklaven sollt euch euren irdischen Herren gehorchen. Achtet und ehrt sie und dient ihnen mit aufrichtigem Herzen, wie ihr Christus dient. Arbeitet hart, aber nicht nur, um euren Herrn zu gefallen. Wenn sie euch dabei sehen, versteht euch vielmehr als Sklaven, die Christus gehören und die von Herzen den Willen Gottes erfüllen. Arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Denkt daran, dass der Herr jeden von uns das Gute belohnen wird, das wir tun, ob wir nun Sklaven sind oder frei. Und genauso sollt auch ihr Herrn eure Sklaven behandeln. Droht ihnen nicht, sondern denkt immer daran, dass ihr beide denselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Damals geschrieben eben an die Sklaven und ihre Herren, haben wir jetzt in dem Sinne natürlich nicht mehr. Aber ich glaube, wir können trotzdem Prinzipien daraus ableiten, was unser Leben sozusagen in der Arbeit angeht, unser Arbeitsleben. Und was Paulus hier einfach schreibt, ist, glaube ich, oder ich übersetze es für mich so, letztendlich die Tatsache, dass wir in der Arbeit uns genauso verhalten sollen, wie wir es woanders auch tun würden. Letztendlich als vorbildliche Christen, weil ich glaube, das ist dann auch ein gutes Zeugnis. Wenn wir eben nicht sagen, ach, das ist Arbeit, das ist alles nicht so wichtig, sondern wenn wir auch an der Arbeit versuchen, unser Bestes zu geben. Wie er schreibt, sogar arbeitet hart. Nicht nur um dem Herrn, also unserem Arbeitgeber zu gefallen, wenn sie bei euch sind, also wenn sie euch sehen, könnt ihr so verfahren an der Arbeit, dass ich dann sage, okay, arbeite ich mal, solange mein Chef mich beobachtet, wenn er weg ist, mache ich nichts mehr. Nein, sondern auch dann, wenn er nicht dabei ist, so schreibt es Paulus hier, arbeitet so bereitwillig, als würdet ihr Gott dienen und nicht den Menschen. Auch wieder so ein Punkt. Für mich, wie gesagt, steckt da einfach drinne, macht's bitte an der Arbeit wirklich genauso wie in euren Ehen, in euren Familien. Seid dort das Vorbild. Seid dort sozusagen ein Zeugnis, in dem ihr wirklich halt fleißig seid, in dem ihr, euch einbringt in der Arbeit. Wie gesagt, das habe ich aber vorher auch schon gesagt, für mich gibt es dann an der Stelle tatsächlich natürlich diese Grenzen, wo ich sagen würde, okay, wenn ich einen Arbeitgeber habe, der mich irgendwie in irgendeiner Form dazu auffordert, vielleicht sogar eine Straftat oder eine Sünde zu begehen oder sagt, ach komm, in Anführungszeichen, die Überstunden, die du machst, die zahle ich dir irgendwie so schwarz aus oder die schreibst du dir gar nicht so auf, weil es gibt ja für alles auch so Regeln, Arbeitszeitmäßig, oder wenn er mir zum Beispiel an meiner Arbeit, wo man eine recht umfangreiche Dokumentation hat, wenn mein Arbeitgeber mir sagen würde, irgendetwas in die Doku zu schreiben, was nicht stimmt, irgendwie eine Doku zu fälschen oder sonst irgendetwas, dann denke ich, bin ich da natürlich raus. Aber ansonsten ist es, glaube ich, tatsächlich auch unser Part als Christ, auch wirklich da keinen Unterschied zu machen. Und was er hier sagt, Gott sieht uns. Gott sieht uns, wie wir unsere Arbeit machen. So schreibt es hier. Gott sieht uns aber auch in unseren Ehen, in unseren Familien. Und Gott wird uns belohnen für das Gute. Und was er schreibt, auch wieder hier, da ist vielleicht ein Unterschied zu vorher. Weil wenn er hier schreibt an die Arbeitgeber, an die Herren, dass sie sich sozusagen so verhalten sollen, auch mit ihren Sklaven gegenüber, haben wir natürlich so ein bisschen den Punkt, den habe ich selber auch, dass wir in der Regel meistens jetzt nicht die christlichen Arbeitgeber haben. Tatsächlich ist es auch bei mir so, ich arbeite zwar bei der Diakonie, jetzt bei der Caritas, was eigentlich christliche Arbeitgeber sind, aber tatsächlich merkt man im Alltag relativ wenig davon, was sehr, sehr schade ist. Aber leider inzwischen tatsächlich so ist, dass auch meiner Meinung nach zumindest diese kirchlichen Arbeitgeber sich da nicht andersweiten. Umso wichtiger finde ich genau diesen Punkt, dass es unser Part dann auch ein Stück weit ist, dort auch etwas vorzuleben. Und da auch nochmal zum Schluss dieser Satz, wo er sagt, denkt immer daran, dass ihr beide demselben Herrn im Himmel habt, der keinen Menschen bevorzugt. Paulus hat den Satz jetzt hier zum Schluss reingeschrieben. Da ging es jetzt nochmal um die Arbeitgeber, also um die Sklaven und die Herren oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Für mich würde ich den Satz aber übertragen auf den ganzen Abschnitt. Eben das, was ich schon gesagt habe. Wir haben alle sozusagen denselben Herrn im Himmel. Und wir sollten uns an ihm orientieren. Wir sollten uns an ihm orientieren mit unserem Leben, in unseren Ehen, in unseren Familien und an unseren Arbeitsstellen. Und eben dieser Satz ganz zum Schluss, er bevorzugt keinen Menschen. Nochmal unterstrichen das, was ich am Anfang auch schon gesagt habe, mit der Wertigkeit. Es ist eigentlich, die Wertigkeit spielt da keine Rolle. Ob Mann, ob Frau, ob Eltern, ob Kind, ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, er bevorzugt keinen. Aber wir haben natürlich in verschiedenen Situationen verschiedene Rollen, verschiedene Positionen mit verschiedenen Anforderungen. Jetzt habe ich zum Schluss noch ein paar Fragen. Genau das habe ich nochmal da ergänzt. Genau, machen wir ganz zum Schluss, müssten dann eigentlich die Fragen jetzt kommen. Genau. Da habe ich jetzt einfach nochmal so ein paar Fragen zum drüber nachdenken. So die Frage auch, was verbinde ich persönlich mit diesem Begriff der Unterordnung? Was löst es in mir aus? Löst es wirklich so dieses komplett Negative und bloß nicht in dem Widerstand aus? Oder was löst es in mir aus? Ist mir bewusst, dass diese Unterordnung im Prinzip ist, was von Gott kommt? Und wie sehe ich dann unter diesem Aspekt meine eigene Rolle in diesen Bereichen, die ich eben genannt habe? Wo gibt es dann Schwierigkeiten? Vielleicht. Was könnte ein Grund dafür sein? Ja, und wie können wir uns durch Jesus auch an diesem Punkt verändern lassen? Das sind nochmal so Fragen zum drüber nachdenken. Für mich auch, für jeden Einzelnen, die ihr einfach mit nach Hause nehmen solltet. Genau, ansonsten sind wir jetzt am Ende der Predigt. Jetzt weiß ich gerade nicht, wie es du übernimmst dann, oder? Okay.